ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Und auf einmal bist du auch in der Öffentlichkeit gezeichnet von den Tiefschlägen und hast dick und fett auf der Stirn stehen. Das ist jetzt die Stuntfrau mit den gebrochenen Füßen und dem toten Mann, Lebensgefährten. Ja, jetzt soll sie mal zusehen, jetzt wird sie beobachtet. Und ich mochte diese Rolle am Anfang nicht und habe erst viel, viel später den Wert in meiner eigenen Lebensgeschichte gefunden.
Radio 1, die Hörbarust, das waren die Specials. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber, die mir die Musik ihres Lebens vorstellt. Und wir laufen so ein bisschen durch Kindheit und Jugend und überhaupt auch durch die Gegenwart. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbarust.
Manchmal hilft es gar nicht, sich das Leben anderer vorzustellen, um auf diese Weise die eigene Unzufriedenheit oder das eigene Drama zu relativieren. Manchmal aber hilft es schon zu sehen, was andere Menschen in vergleichbaren Situationen so alles ausgehalten haben. Wie sie auf ihrem Leben ausgerutscht sind, wieder aufstanden, wieder ausrutschten und trotzdem weitermachten. Die Stuntfrau Miriam Höller. Geboren 1987 in Mülheim an der Ruhr, ist hunderte Male ausgerutscht, abgesprungen, sie brannte, wurde angefahren und durch die Luft geschleudert. Das war ihr Job, bis sie sich beide Füße brach und vielleicht schon ahnte, das war's mit meinem geliebten Beruf. Wenige Wochen später verliert sie ihren Mann bei einem Hubschrauberabsturz. Wie sehr kann sich ein Leben drehen und vor allem, wie schnell? Miriam Höller durchlief wahrscheinlich jedes nur denkbare Gefühl von Optimismus bis hin zu Todessehnsucht, schrieb ihre Gedanken schließlich auf und führt heute ein, wie sie es beschreibt, dankbares, schönes Leben, das auch davon geprägt ist, anderen Menschen Mut zu machen.
Herzlich willkommen, Miriam.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Bei deiner Lebensgeschichte, die jetzt eben auch, also du bist ja noch so unglaublich jung, also es ist, würde ich jetzt mal sagen, Teil 1 einer Autobiografie, wenn man so will, die aber schon wirklich gespickt ist mit aufregenden Sachen, mit sehr vielen Ausschlägen in die eine und andere Richtung. Wenn man sowas erlebt, dann ist es, kann ich mir vorstellen, komisch bei fast jedem Gespräch, das so ist wie unsere Begegnung heute, geht man natürlich von Station zu Station zu Station. Also ich habe mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, als wir Natascha Kampusch eingeladen haben. Es ist nicht zu diesem Gespräch gekommen, aber ich habe gedacht, das muss für sie auch komisch sein. Sie lebt jetzt seit so vielen Jahren in der Gegenwart, aber sie muss eigentlich immer wieder das hochholen, was ihr damals passiert ist. Das ist ihre Geschichte, das interessiert die Leute. Wie fühlt es sich für dich persönlich an?
Also für mich ist es ja mittlerweile normal, darüber zu sprechen, weil ich aber auch meine Perspektive darauf verändert habe. Ich empfinde es immer noch als anstrengend, weil es die schmerzhaftesten Momente meines Lebens waren, über die ich ja ganz offen und ehrlich auch spreche. Und zugleich weiß ich aber, wofür ich das tue. Also ich spreche ja nicht darüber, um darüber zu sprechen, sondern weil ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade sind, die Hilfe brauchen, die Orientierung und Halt suchen. Und das ist der Antrieb, warum ich das mache und nach wie vor über meine Themen und meine Lebensgeschichte spreche.
Es musste dir offenbar wirklich all das passieren. Du bist nicht gleich rausgegangen damit. Es hat wahnsinnig lange gedauert, bis du überhaupt auf die Idee gekommen bist, beziehungsweise dich eigentlich jemand auf diese Idee gebracht hat. Dein Freund Calvin, spreche ich ihn richtig aus, der Fotograf?
Ja, genau. Calvin, ja.
Oder Calvin, der dich ja offenbar erst aufmerksam machen musste, dass das, was dir passiert ist, anderen Leuten sehr nahe geht und du gar nicht diejenige sein musst, weil du warst zu der Zeit in einer Phase, in der du versucht hast, möglichst stabil zu wirken nach außen, dein Comeback vorzubereiten und so weiter. Mhm. Aber das war es gar nicht, womit die Leute dich oder sich identifiziert haben.
Ja, Calvin war zu dem Zeitpunkt ein Kumpel, was er immer noch ist, und wir haben uns immer mal wieder abgedatet, was passiert gerade so beruflich und privat, so typische Gespräche, die man einfach unter Freunden dann führt. Und zu dem Zeitpunkt war dann klar, ich werde nicht nicht mehr als Dann-Frau arbeiten können. Ich werde nie wieder so gesund und kraftvoll werden können. Und er sagte, weißt du, Miriam, Menschen gehen zu Bergsteigern, weil sie wollen Berg besteigen und brauchen Hilfe dabei. Ne? Und du bist einfach ein Mensch, du hast so viel erreicht, trotz dass beispielsweise die Ärzte dir gesagt haben, du wirst nie wieder richtig gehen können. Und er hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und genau das sind diese ja wichtigen Begegnungen auch im Leben, dass oftmals nur ein Satz oder ein Moment, eine Umarmung einen so großen Unterschied machen. Und ja, bei ihm war es wirklich dieses Miriam, dir ist das nicht umsonst passiert. Sieh einfach zu, dass du jetzt vielleicht daraus machst, was dir passiert ist. Und ich war, genauso wie du mich gerade anmoderiert hast, immer die unantastbare, unnahbare, taffe Stuntfrau. Diese Rolle habe ich auch geliebt, ne? Etwas zu leisten, was vielleicht andere Menschen nicht leisten können, in einer männerdominierten Welt erfolgreich zu sein. Und auf einmal bist du auch in der Öffentlichkeit gezeichnet von den Tiefschlägen und hast dick und fett auf der Stirn stehen. Das ist jetzt die Stuntfrau mit den gebrochenen Füßen und dem toten Mann, Lebensgefährten. Jetzt soll sie mal zusehen, jetzt wird sie beobachtet. Und ich mochte diese Rolle, in Anführungsstrichen Rolle, am Anfang nicht und habe erst viel, viel später den Wert in meiner eigenen Lebensgeschichte gefunden.
Wie fühlt es sich jetzt an, all das geboren zu haben, so stelle ich es mir vor. Also das ist ja nochmal was anderes, wenn man seine eigene Geschichte, seine eigenen Erinnerungen aus sich heraus presst. Ich kann mir vorstellen, dass es auch was durchaus Therapeutisches hat.
Ja, sehr kraftvoll, würde ich sagen. Also heute stehe ich ja auch selber wieder sehr kraftvoll und souverän im Leben, weil ich aber genau das für mich herausgefunden habe, dass wir nicht kontrollieren können, was uns im Leben passiert, sondern es immer darum geht, wie wir damit umgehen. Ich kann jetzt mein Leben lang als Opfer da draußen rumlaufen und sagen, ich bin die Frau mit den gebrochenen Füßen und dem toten Lebensgefährten und mir geht's nicht gut und ich kann nicht mehr glücklich und erfolgreich sein bei dem, was mir alles passiert ist. Oder ich kann wirklich von jetzt auf gleich sagen, ich gehe aus der Opferrolle raus, ich übernehme Verantwortung für das, was mir passiert ist und ich versuche, das Geschenk in der Zerstörung zu finden. Und das war natürlich ein langer Prozess, aber heute ist es genau das Kraftvolle, was daraus entstanden ist.
Und du füllst Hallen. Also ich habe gesehen, wie sehr du andere Menschen motivieren kannst und wie dankbar Menschen darauf reagieren. Also wie du auch in der Lage bist, Menschen zu begeistern und eben auch auf so ein, ja, ich musste an so eine Waschanlage denken für Autos. So, du wirst so rangewunken und dann kommen die Reifen in diese Schiene und dann so kam mir das in etwa vor. Du hast sie rangewunken und dann hatte man das Gefühl, jetzt ist da der Groschen gefallen bei den Leuten und sie fühlen sich so erleichtert, dass du ihnen bestimmte Gedanken nahegebracht hast.
Ja, die Menschen, die mir bei einem Vortrag zuhören, das ist auch anstrengend, ne? Weil ich eine sehr emotionale Reise mit den Menschen gehe. Ich erzähle zwar von mir, aber ich stelle ganz viele Fragen, mit denen die Menschen sich selber im Anschluss dann auch beschäftigen
sollen. Stell mal so eine dieser Fragen.
Was bleibt von dir, wenn die gesamte Welt um dich herum zusammenbricht? Wenn du dich nicht mehr als Moderatorin bezeichnen kannst, wenn du nicht mehr sagen kannst, ich habe zwei Kinder, einen Hund, einen Lebenspartner, wenn du kein Geld mehr auf dem Konto hast, was bleibt von dir dann noch?
Ich habe keine zwei Kinder und ich habe auch keinen Lebenspartner. Eigentlich ist die Situation schon die, ich habe noch ein bisschen was auf dem Konto, damit ich die Heizung zahlen kann und das Hundefutter. Aber nein, ich wollte mich jetzt gar nicht darüber erheben und lustig machen, gar nicht. Aber es, das sind natürlich die Fragen, die man sich wahrscheinlich dann stellt, wenn, so wie Paare immer erst zum Therapeuten gehen, wenn im Grunde die Beziehung schon den Bach runter ist, so. Stellt man sich diese Fragen ja oft erst dann, wenn man auf irgendeinem Krankenhausflur sitzt, weil jemandem irgendwas passiert ist oder einem selbst irgendwas passiert ist. Man in irgendeinem feststeckenden Fahrstuhl, in einem brennenden Hochhaus sitzt oder so. Und Da hast du natürlich recht und da triffst du natürlich auch, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass du auch manchmal auf Abwehr triffst, weil man möchte sich aus einer Comfortzone heraus natürlich nicht unbedingt diesen ganz existenziellen Fragen stellen, solange man noch im weichen Bettchen liegt. Ne?
Genau, und das ist ja auch genau das, was ich immer wieder erlebe. Menschen, du hast jetzt zum Beispiel mit leichter Energie, ne, auf meine Frage reagiert, so, oh, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Lebenspartner, ist alles, ne, so. Aber sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, aber jetzt mal wirklich ernsthaft, wenn wirklich alles, und das ist mir ja fast passiert, dass wirklich alles weg war, was bleibt von mir noch? Also was ist wirklich so der letzte kleine Stein in diesem riesengroßen Trümmerhaufen, wo ich jetzt mir was Neues wieder aufbauen kann? Was für eine Möglichkeit gibt es, mich neu zu erfinden? Und ich glaube, dass in der Gesellschaft so viele verletzte, verwundete Menschen unterwegs sind, die eben das nicht machen. Die haben in ihrem Kästchen unterm Bett ihre ganzen Schmerzen, ihre Verzweiflung, ihre Ängste, die alle auch aus der Vergangenheit kommen, und die schauen da nicht hin. Die nehmen dieses Kästchen nicht unterm Bett hervor und sagen, ich schaue jetzt wirklich mal hin und ich räume das auf, weil so kann ich meine Wunden heilen.
Ja, ich sehe schon. Wir werden also nicht klassisch einfach durch dein Leben marschieren, sondern sehr viel daraus ziehen und lernen wahrscheinlich auch. Gehen jetzt aber erstmal in die Musik, denn das ist das Prinzip der Sendung. Coldplay habe ich an den Anfang gesetzt. Fix You. Möchtest du dazu noch ein Stichwort geben? Warum hast du das ausgesucht?
Schön, dass du es an den Anfang setzt, weil genau das habe ich mir gewünscht, dass du deine eigene Reihenfolge findest, und damit beginnt alles. Das Bewusstsein, dass wir uns selber heilen, dass wir nicht auf Rettung hoffen und zu Hause sitzen bleiben und sagen, irgendjemand wird schon kommen und mir helfen und mich retten, sondern rette dich selbst.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need.
Miriam Höller ist heute hier zu Gast. Ich hatte vorhin, haben wir nicht ehemalige Stuntfrau gesagt, weil dieses ehemalige, finde ich, hat immer so ein bisschen... Es hatte sehr lange mit deinem Leben zu tun, dieser Job, und irgendwie habe ich das Gefühl, in deinem Herzen bist du es noch. Du bist aufgrund einer Verletzung nicht mehr dazu in der Lage, den Beruf so auszuüben, wie du es früher gemacht hast. Hast du denn die Firma noch, dass du andere Stunt-Leute koordinierst, beschäftigst oder so?
Ja, wir setzen immer noch große Shows um. Das sind dann meistens kombinierte Shows, dass ich als Keynote-Speakerin auf der Bühne stehe, und dann gibt es Show-Elemente von meinen Stunt. Kollegen. Mhm. So können wir dann eine ganz spektakuläre und inspirierende Show dann abliefern für das Publikum.
Du bist, wie soll ich dich heute vorstellen, Autorin?
Ja, also ich bin heute wirklich Keynote-Speakerin, also Vortragsrednerin. Das ist mein Hauptjob. Und ich finde das so irre, dass ich eigentlich ja jetzt auch Autorin bin.
Also
jetzt
bist du auch Autorin.
Ja, und das ist für mich noch so neu. Aber schlussendlich, ja, irgendwie bin ich jetzt auch Autorin. Spannend. So kommt immer wieder was Neues dazu.
Es gibt Schreibprogramme, die damit noch nicht so ganz klarkommen und die Autorin automatisch korrigieren in Autorennen. Das ist
gut.
Wirklich so. Dass dir das gefällt, ist mir klar. Der erste Song, den du mitgebracht hast, an dem wir gerade gespielt haben, Fix You von Coldplay, den hattest du, um es jetzt mit meinen Worten zu sagen, warte nicht auf jemanden, der dich rettet, sondern rette dich selbst. Das klingt immer sehr schön und ist auch, glaube ich, sehr wichtig, denn ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie viel Kraft in ihnen steckt, weil sie vieles auslagern, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie es sich nicht zutrauen, aber auch aus Bequemlichkeit. Und irgendwann kann auch die Bequemlichkeit überwiegen und irgendwann traust du es dir dann auch nicht mehr zu, weil du nicht mehr weißt, wie könnte man es selbst machen. Ne? So, das kannst du doch viel besser, ach, ich kann jetzt gerade nicht, so. Diese Art der Unabhängigkeit, die man erlangt, sobald man Sachen selbst macht, ist aber innerhalb einer Beziehung nicht immer förderlich. Würdest du mir da recht geben?
In einer Liebesbeziehung,
ja.
Meinst du jetzt? Also ich glaube, es geht immer um Verantwortung. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ja wirklich die Verantwortung für sich zu übernehmen Und zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal, wie weit komme ich, wie stark bin ich wirklich. Und dafür brauchst du ja auch dieses Austesten, Grenzen setzen, die zu hinterfragen. Und das ist in einer Liebesbeziehung natürlich genauso, dass du für dich weißt, wer bin ich, wo sind meine Grenzen, wo sind die gesteckt, macht es Sinn, die zu hinterfragen und wann halte ich sie auch wirklich ein.
So theoretisch geht man ja nicht vor. In der Praxis sieht es ja so aus, dass jemand, der, also ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der typische Beziehungstyp, aber Die Männer, mit denen ich gelebt habe, haben mir alle irgendwann diesen einen Satz gesagt, du brauchst mich doch gar nicht, weil ich zu unabhängig war. Das stimmt. Gebraucht habe ich keinen dieser Freunde oder Wegbegleiter, aber möglicherweise habe ich sie geliebt. Oder fand sie gut oder unterhaltsam oder sexy oder was auch immer. So, und ich glaube, dass dieses Gebrauchtwerden für viele Menschen ganz wichtig ist und die Unabhängigkeit einer Partnerin möglicherweise eher zu einem Problem führen kann, nein?
Naja, ist das nicht die schönste Form der Liebe?
Aber ja.
Dass jemand weiß, ich werde nicht gebraucht und trotzdem ist der Mensch bei mir.
Um meiner selbst willen, richtig.
Ja, genau. Und das finde ich eigentlich viel, viel schöner. Also würde mir jemand sagen, ich brauche dich nicht, würde ich sagen, oh Gott sei Dank, ich muss dich nicht therapieren oder bin ich irgendwie dein Halt, sondern ich habe jetzt mit meinem Freund darüber gesprochen. Das war wirklich ein schönes Gespräch. Es ist so schön, wie gesund und aus dem Single, also Alleinsein heraus, wir zusammengefunden haben, weil wir beide unsere Vergangenheit haben, wir haben beide aufgeräumt. Natürlich hat jeder seine Unsicherheiten, auch ganz klar. Aber als starke Persönlichkeit alleine im Leben zu stehen und auch auf so eine Person zu treffen, das sind zwei Säulen, die nebeneinander stehen.
Oh, ja.
Und du kannst oben was draufbauen und nicht der eine lehnt sich immer an den anderen an und braucht denjenigen, weil er sonst umfällt. Das ist kein gutes Fundament für eine Beziehung.
Gut, wir steigen jetzt mal in deine Biografie ein, in den Anfang, deines Lebens. 1987 bist du in Mülheim an der Ruhr zur Welt gekommen, hast über deine Kindheit mal in einem Interview gesagt, sie sei wirklich sehr, sehr behütet verlaufen. Mhm. Mit einem älteren Bruder, mit dem du dich wahrscheinlich ebenso gut verstanden hast, wie man sich mit einem älteren Bruder versteht als jüngere Schwester, aber würdest du sagen, dass ihr miteinander gespielt habt oder hattet ihr ganz unterschiedliche Freundeskreise?
Ja, mein Bruder ist ein paar Jahre älter als ich, aber wir haben uns doch gut verstanden. Ne? Also klar, richtig gut verstanden haben wir uns, als er dann ausgezogen ist, weil dann mussten wir nicht unter einem Dach leben. Heute haben wir eine sehr, sehr enge und gute Beziehung und damals war das typisch Kindsein. Ne? Ich war die nervige kleine Schwester, aber man spielt dann trotzdem zusammen und hat sich gern. Warum ich aber meine Kindheit als sehr wirklich gut beschreibe, ist vor allen Dingen der Umgang meiner Eltern mit uns Kindern und wie wir groß geworden sind. Also auf dem Land hatten wir wirklich nur eine Regel, sei zu Hause, wenn die Sonne untergeht. Es war sicher, es war ein riesengroßer Abenteuerspielplatz, weil wir direkt am Waldesrand leben. Und meine Eltern haben eine fundamental gesunde, aufrichtig ehrliche Beziehung und davon konnte ich mir sehr viel abschauen, was ich heute als so kraftvoll auch wahrnehme, solche Vorbilder auch zu haben. Und ich weiß, dass das auch wieder etwas sehr Besonderes ist.
Warum ist das so? Warum ist das so besonders?
Da sind wir genau wieder bei dem Thema, was ich gerade sagte. Wir Menschen sind einfach verletzte Wesen. Ne, wir werden schon groß mit Eltern, die alkoholkrank sind, die nicht respektvoll miteinander umgehen, aber weil sie es auch wieder nicht gelernt haben. Also wir geben irgendwie unseren Schmerz und alles, was wir auch irgendwie antrainiert bekommen haben, weiter. Und jetzt können wir sagen, okay, ist halt so, wie es ist. Oder wir sagen, und ich mache jetzt den Unterschied. Ich gehe wirklich dahin und ändere etwas, damit ich die schlimmen Dinge nicht weitergebe.
Dazu muss es einem bewusst sein.
Ja.
Ne? Und das ist ja nicht so einfach. Also du, auch wie du, es ist gut, dass du es machst und das ist es auch, glaube ich, hilfreich, wenn man es sich vornimmt. Aber letztendlich geht man ja nicht wie mit so einem Schaltplan, sodass du die Möglichkeit hast, wie auf so einen Schaltplan zu gucken und dann zu lesen, was in dir los ist. Mhm. Bestimmte Dinge müssen überhaupt erstmal entdeckt werden. Mhm. Durch Triggermomente, durch schmerzhafte Situationen, durch schöne Situationen, durch ein Bewusstmachen. Mhm. Und das kann passieren, wenn du 50 bist, wenn du 80 bist. Ne? Das kann sehr spät passieren. Aber warum ist es denn bei deinen Eltern so anders gewesen? Haben die diese Schmerzen ihrer Vorfahren nicht erlebt? Sind die auch wiederum bei gesunden Eltern groß geworden? Oder waren deine Eltern bewusst eben diese Menschen, die gesagt haben, wir werden versuchen, es anders zu machen und unsere Kinder voller Liebe und Offenheit zu erziehen?
Ja, also unsere Familie ist jetzt auch nicht perfekt, ne? Also die Eltern meiner Mama und die Eltern meines Papas, die waren aber auch bis zuletzt zusammen. Also bei uns gibt es jetzt irgendwie keine Scheidung oder dramatischen Trennungen, welche auch völlig in Ordnung sind, wenn Menschen nicht zusammenpassen. Aber das, glaube ich, Fundamentale, was bei den Beziehungen, also Großeltern und meinen Eltern auch gelebt wurde und wird, ist eine sehr gute Kommunikation und Vertrauen. Und das sind für mich auch so die wichtigsten Dinge in einer Beziehung. Du teilst ja dein Leben mit jemandem und sich dann offen zu zeigen mit seinen Stärken und seinen Schwächen und das auch wirklich zu kommunizieren, damit man dieses vertrauensvolle Fundament überhaupt aufbauen kann, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Ja.
Wir spielen wieder Musik, die Backstreet Boys. Kommst du damit klar?
wie du es möchtest, ja.
Everybody, weil ich finde, in so einer anständigen Liste, wie du sie vorgelegt hast, darf ruhig auch etwas, so ein kleines Guilty Pleasure vorkommen. Und wenn ich mir dich jetzt vorstelle, wie du möglicherweise zu Everybody tanzt, vorm Spiegel deines Mädchenzimmers, hast du jemals in eine Rundbürste oder in eine Drahtbürste gesungen?
Absolut. Und wenn ich was nicht kann, ist es singen. Also ja, und das ist wieder auch dieses, deswegen bin ich gerade auch so leicht und lache so viel. Da war noch so auch wirklich alles so leichtfüßig und gut und diese typische jugendliche Friedlichkeit, also die ich hatte, mit der man dann durchs Leben geht und dann hat irgendwann der Ernst des Lebens begonnen. Aber auch das spüre ich, wenn du auf einer Party bist und dann kommt der Song und dann tanzt du dazu und denkst, eigentlich ist schon cool, mal wieder 13, 14 zu sein und mal einfach abzudancen. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright.
Die Keynotes. Speakerin, ehemalige Stuntfrau und Autorin Miriam Höller und ehemalige Finalistin von Germany's Next Topmodel. Also wenn man das Finale jetzt mal in eine etwas größere Runde macht, du bist unter die letzten 10 oder 11 gekommen, glaube ich. Ne?
Genau.
Miriam Höller sitzt heute hier. Wir reden über das Leben an sich, aber natürlich auch speziell über dein Leben, Miriam. Es ist interessant, dass du leichtfüßig gesagt hast, weil eigentlich wäre es so, jeder würde wahrscheinlich einfach sagen leicht, aber du hast noch dieses leichtfüßig dazu gemacht. Wenn ich dich damals als 8-jähriges oder 10-jähriges Mädchen kennengelernt hätte, wir hätten an der Bushaltestelle zusammengesessen und wären irgendwie ins Gespräch gekommen. Und ich hätte dich gefragt, was hast du vor, wozu hast du Lust, was wirst du später mal? Wäre deine Antwort Tänzerin gewesen?
Zu dem Zeitpunkt ja, weil ich damals noch getanzt habe und auch in einer sehr guten Ballettschule war. Und ich auch gedacht habe, das wird's werden. Also ich werde Tänzerin, ja, genau. Ja.
Deine Mutter hat auch, glaube ich, als Tänzerin?
Genau, meine Mutter, meine Tante. Also ich komme quasi aus der Tanzwelt und habe es mir da abgeschaut. Ja.
Was hat dein Vater gemacht?
Mein Papa hat viel Tennis gespielt, damals schon, Squash. Und wir haben ja die Tischlerei, also ein Familienunternehmen.
Okay.
Und ich bin quasi auch in einem Unternehmerhaushalt groß geworden.
Der Tischler und die Tänzerin. Ist das zu persönlich, wenn ich frage, wie die beiden sich kennengelernt haben?
Ja, wir kommen ja vom Land und bei uns ist das Schützenfest eine große Sache.
Klar.
Und entweder kommen Menschen beim Schützenfest zusammen oder sie trennen sich.
Wie einfach es doch sein kann, oder?
Meine Großeltern haben sich mit 13 beim Schützenfest kennengelernt und meine Eltern auch.
Wow.
Und das Lustige ist, ich habe meinen allerersten Freund dann auch mit 13 beim Schützenfest kennengelernt. Ich mache alles so wie meine Eltern, ne? Jetzt so Haus, verloben, Kinder kriegen, heiraten und ja, da irgendwie ist mein Leben anders verlaufen. Ich habe da irgendwie eine falsche Abzweigung genommen.
Die erste Krise, wenn man so will, oder die erste große Enttäuschung muss gekommen sein, als, so beschreibst du es auch in dem Buch, als festgestellt wurde, dass du wahrscheinlich großwüchsig bist. Ist das das richtige Wort dafür?
Ja, genau. Das ist genauso, wie es kleinwüchsige Menschen gibt, was uns auch sofort auffällt, gibt es auch großwüchsige Menschen. Und zu denen gehöre ich. Genau, das hat man damals schon festgestellt. Da war ich circa 14, weil ich immer extrem lange Arme und Beine hatte. Ja, nach wie vor. Und dann hat man irgendwann mal meine Handwurzelknochen geröntgt und gesagt, okay, Frau Höller, Sie werden 1,98 Meter groß, plus minus 3 Zentimeter, können wir das jetzt vorhersagen.
Und das war nicht nur aus tänzerischer Sicht wahrscheinlich für dich eine Enttäuschung, sondern auch eine Abwägungsgeschichte, ne? Also will man da jetzt reingehen, man kann ja hormonell, das ist schon seit längerem so, kann man eingreifen und, wenn ich das richtig verstehe, die Pubertät beschleunigen, also künstlich beschleunigen.
Und beenden dann auch sehr schnell, genau, ja. Und so ist es bei mir dann auch gewesen. Ich konnte das erstmal gar nicht greifen. Du kriegst so eine Diagnose und denkst, ja, was heißt das denn jetzt? Und ich brauchte wirklich dieses Bild von meinem Bruder, der dann lachend sagte, ja, wenn du die Therapie nicht machst, dann passt du hier nicht mehr durch den Türrahmen. Und dann habe ich mir das bildlich so vorgestellt und gesagt, ist das schön, als Frau so groß zu sein? Kriegt man natürlich auch das Leben super hin, aber ich möchte ja noch Tänzerin sein. Ich versuche das jetzt und mache die Therapie und bin ja dann schlussendlich bei den 1,84 Meter, die ich heute bin, körperlich dann auch stehen geblieben.
Mit welchen Risiken ist das behaftet oder wurde damals schon gesagt, es könnte allerdings sein, es gibt ein Restrisiko, das, oder ist das verhältnismäßig harmlos?
Wussten wir gar nicht, weil das so eine neue Therapieform war, dass auch wir das alles natürlich unterschreiben mussten, dass wir nicht genau wissen, was gibt es da für Nebenwirkungen, aber mir war dieses Risiko dann auch irgendwo klar und auch es wert zu machen.
Welches Risiko gibt es denn?
Ja, es konnte alles irgendwie sein, von Unfruchtbarkeit zu es funktioniert vielleicht doch nicht und sie werden doch 2 Meter, okay, bis hin zu psychischen Störungen. Also das ist eigentlich so ein bisschen wie, du nimmst eine Aspirin und schaust erstmal in den Beipackzettel.
Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, ne? Hormone, you never know.
Ja, und wir wissen ja auch vor allen Dingen heute, wie viel Hormone in unseren Körpern, nicht nur bei Frauen, Männern, divers, überall, was für eine große Rolle die spielen. Ne? Und das war auch wirklich irre, muss ich sagen. Ich war ja 14, ich war so groß wie jetzt, hatte aber keinen Busen, keinen Po, also wie ein Kind. Und dann habe ich diese Hormontherapie gestartet und innerhalb von 6 Monaten war ich eine fertige Frau und meine Pubertät abgeschlossen.
Abgefahren.
Und was bei anderen halt bis zu 4 Jahre oder länger dauert, war einfach 6 Monate bei mir. Und dann war ich eine fertige Frau. War schon eine wilde Zeit.
Dann war ich eine fertige Frau und der Ernst des Lebens.
Ja, genau.
Sorry, Sie haben unterschrieben. Jetzt ist der Ernst des Lebens da, tut mir leid.
Aber so fühlte es sich wirklich an, ja.
Hast du deinen Berufswunsch relativ schnell ersetzt? Weil ich im Buch schreibst du, glaube ich, du setzt dich auf deinen Mofa und fährst zum Freizeitpark.
Nee. Moviepark?
Moviepark, genau.
Ja. Früher hieß der noch Warner Brothers Movie World. Und jetzt ist es der Moviepark in Bad Hoppkirchen.
Da warst du, glaube ich, 15, oder? Als du da hingefahren bist, also als du diese Situation beschreibst.
Genau. Also ich bin früher schon öfter mal hingefahren und war immer schon irgendwie fasziniert von dieser Stuntshow. Aber es war dann klar, die Tänzerin, dafür bist du jetzt zu groß. Und ich saß dann einfach mit den Eltern vor dem Fernseher und habe einen Film geschaut, 3 Engel für Charlie, kennst du vielleicht auch. Und da hing halt eine Frau unter einem Helikopter. Und dann habe ich gesagt, Mama, das ist genau das, was ich machen will. Und Papa sagte dann einfach auch, ja, dann musst du Stuntfrau werden. Und ich sage, was ist denn eine Stuntfrau? Und dann schickten die mich mit meinem Mofa damals zu diesem Freizeitpark.
Ah, so kam es.
Und dann habe ich mir ich wusste, da gibt es eine Show, die heißt auch Stuntshow. Aber was ist wirklich dieser Beruf? Und dann habe ich mir zum ersten Mal wirklich diese Show anders angeschaut, dass es wirklich ein Job ist und es sein könnte, dass ich irgendwann diese Show mal spiele. Ne? Und ich glaube, dass das eines der wertvollsten Dinge ist, die ich rückwirkend, du verstehst ja dein Leben auch immer rückwirkend, wenn ein Traum zerplatzt, wie bei mir, dass du nicht mehr Tänzerin werden kannst, weil du jetzt zu groß bist, hake es ab, lass es los und geh sofort einen neuen Weg. Halt da nicht zu lange dran fest und wein hinterher. Es hört sich einfacher an, als es ist. Und zugleich dieser Impuls zu sagen, vielleicht stehe ich hier mal auf der Bühne.
Ich verstehe das total. Aber ich muss jetzt schon aus Prinzip sagen, manchmal ist es doch aber so, dass man Leuten auch sagt, aber lass die Dinge, an die du glaubst, doch nicht so leicht los. Halte doch dran fest, vertiefe dich doch. Also ne, es gibt leider fast zu jeder Lebensweisheit auch eine überzeugende Gegenantwort. Ne? Also so, wenn du etwas wirklich liebst, glaub dran, du kannst fast alles schaffen. Das muss ich dir nicht sagen, weil du hast bis vor wenigen Jahren noch geglaubt, also dass du alles schaffen kannst, weil dein Wille immer so stark war und weil du dir immer und der Welt immer alles bewiesen hast. Und irgendwann musstest du genau einen Haken dahinter machen und sagen, ja, genau. Geht nicht.
Ich glaube auch, dass wenn ich gesagt hätte, ich will es aber unbedingt, dass ich vielleicht die erste Tänzerin über 1,80 geworden wäre, einfach weil du gerade die Antwort gegeben hast. Es ist mein Wille, der mich immer hat weitermachen lassen. Und damals war aber der neue Impuls, oh, jetzt kann ich wirklich Stuntfrau werden, weil ich nicht mehr Tänzerin werden kann, größer als an Altem festzuhalten.
Ist ja auch die coolere Idee, an so einem Hubschrauber sich festzuhalten, als an alten Vorstellungen Tänzerin zu werden, oder? Wie geil. Deine Eltern so, als du im Bett warst, ey, wir gucken nie wieder zusammen Fernsehen. Oder nur noch so klassisch, so guck mal, wir gucken uns das Neujahrskonzert an. Willst du nicht Violinistin werden? Genau. Nein, ich habe mich jetzt entschieden. Ich will jetzt Stuntfrau werden.
Ja, ich hatte aber auch wirklich Glück. Meine Eltern haben, glaube ich, viel Sorge immer schon um mich gehabt, weil ich ja immer schon sehr wild war. Aber auch so bei den Stunts, die ja teilweise sehr gefährlich waren, kann ich mir heute vorstellen, wie viel Angst einfach meine Eltern hatten. Aber die wussten auch, wir können unsere Tochter eh nicht aufhalten und der bessere Weg ist, in ihrem Weg sie zu unterstützen.
Musik. Falling. Mhm. Amistad. Mhm. Stichwort Scheitern gehört zum Leben.
Ja, definitiv. Also die Jungs, das sind Zwillinge, die ich persönlich kenne. Wir haben eine große Show in der Lanxess Arena umgesetzt, wo sie diese Musik, die ihr gleich auch hören werdet, gespielt haben unter anderem. Und ich habe dazu gesprochen und akrobatische Shows einfach gezeigt. Und ich finde dieses Lied so berührend, erstmal weil du in der Stimme persönliche Farben der Sänger hörst. Also es kommt ja immer irgendwie auch in dieser Kunstform, ob es jetzt Musik, Malen oder in meinen Reden, das kommt immer irgendwie heraus. Und das ist für mich auch Leben, warum muss ich immer scheitern? Warum gehen meine Pläne nicht auf? Warum erfüllen sich meine Träume nicht? Sondern dieses Vertrauen ins Leben haben, du weißt es jetzt noch nicht, aber irgendwann wird es sich erschließen. Du musst einfach nur mutig deinen Weg weitergehen. Ich finde diesen Song unglaublich schön.
Stop the thinking to let my heart show. My inner being, I let it breathe now and lean into.
Miriam Höller ist heute hier zu Gast, ehemalige Stuntfrau, Keynote-Speakerin, Autorin jetzt. Und das muss ich jetzt einfach mal sagen, wenn man, ich habe das noch nicht gemacht, aber ich glaube, wenn man die Gesichter von Martina Hill, Helene Fischer und dir nebeneinander legen würde, würde man sagen, Zwillinge von Geburt an getrennt. Das ist irre, wie ähnlich ihr euch seid, finde ich.
Es ist so irre, dass du diese Namen nennst, weil ich habe das ganz häufig, wenn ich für Shows oder meine Auftritte geschminkt werde, dass mir gesagt wird, du siehst aus wie Martina Hill. Und manchmal passiert mir das auf der Straße, dass dann Leute sagen, können wir ein Foto mit dir machen? Du bist so lustig.
Ja, aber auch Helene, finde ich. Also da ist so eine Helene, auch so ihr drei. Und jetzt nicht nur von, ihr habt ja alle blonde Haare und so, ja, aber ich glaube, selbst wenn man einfach nur die Gesichtszüge ausmessen würde, da würde es unglaublich viele Gleichheiten geben. Ja, oder Parallelen, ja. Wahnsinn.
Ja, und Helene passt ja auch, ne, mit ihrer Shows und sie singt und ich mache halt die Shows und spreche.
Ja, und sie lässt sich hochziehen und du hast dich auch neulich wieder hochziehen lassen. Du lässt dich auch wieder, also so ein bisschen was ist immer noch dabei oder ist das eine alte Sache gewesen, die ich zufällig gesehen habe?
Was hast du denn gesehen?
Irgendwie bist du hochgezogen worden und hast dich mit einem Mann in der Luft gedreht oder es war Helene Fischer. Genau. Ich weiß es nicht. Mehr.
In dem Fall war es
du
dann
bleibst,
auch ich.
Bleibst du auf dem Boden?
Ja, das sind genau diese Show-Elemente, die dann auch zu meinen Vorträgen teilweise gehören, wenn der Kunde das mit dazu bucht, dass ich einfach einen Redeanteil habe und dann haben wir einen Show-Anteil und das ist so eine akrobatische, ein akrobatisches Element, das ich dann wie Helene Fischer, wie du es gerade sagst, ja einfach an so Stripes hänge und wir uns umeinander drehen. Mhm.
So, du bist also 15, guckst dir diese Stuntshow an, sprichst den Stuntchef an und sagst, das will ich machen, und der lässt dich richtig abperlen, macht sich ein bisschen lustig und sagt dann, was sagte er?
Ja, eigentlich so ganz typisch männerdominierte Welt, auf Frauen herunter, Schätzchen, werd erwachsen. Na, und das ist so ein Schlüsselmoment für mich gewesen, jetzt auch wieder rückwirkend, weil in dem Moment kann ich das Mädchen sein, was verletzt ist und nach Hause fährt und weint. Oder ich kann sagen, jetzt erst recht. Und diese Option habe ich immer im Leben. Egal, ob jemand zu mir sagt, Schätzchen, das ist nur was für Männer hier und dafür bist du nicht alt genug und das wirst du eh nicht schaffen. Wir sagen uns das ja oft eh auch selber. Oder was auch immer in dein Leben kommt, was sich erstmal aufhält, kannst du sagen, oh, stimmt, alle anderen haben recht und ich bin eh nicht gut genug. Oder du sagst, so, jetzt erst recht. Jetzt will ich es mir und allen anderen beweisen.
Gut, jetzt ich wieder mit meiner Gegenrede, ja? Ist es denn überhaupt realistisch? Setzen sich Menschen nicht viel zu sehr unter Druck, wenn man ihnen das Gefühl gibt, du kannst alles schaffen, weil de facto nicht jeder Mensch alles schaffen kann?
Was heißt unter Druck? Wenn du das als Druck wahrnimmst, schade. Das ist auch wieder deine Perspektive. Nimm es doch als Anreiz, nimm es doch als Herausforderung. Wir haben so viele Worte in der deutschen Sprache, Herausforderung. Mhm. Das war für mich anfangs so, oh Gott, ist irgendwie was negativ behaftet. Heute mag ich dieses Wort Herausforderung so sehr, weil das Leben fordert mich heraus. Ich kriege eine Frage vom Leben und ich kann jetzt die Antwort geben. Und genauso wie mit dem Scheitern. Ich kann alles irgendwie negativ sehen oder ich kann es positiv sehen und jetzt mir auch beweisen, wer bin ich. Und wenn ich Freude daran habe, zu wachsen, wenn ich Freude daran habe, mich durch eine Herausforderung besser kennenzulernen und das Leben, dann mache ich das natürlich.
Ich glaube, das ist es, dass erstmal jetzt, das ist ja mehr als nur ein Spruch aus dem Glückskeks, dass wir in der Regel an den Krisen wachsen. Das Schöne nehmen wir mit, aber die Probleme, die wir irgendwie überstehen, machen uns stärker, geben uns irgendeinen Muskel mehr, der inneren, einer inneren Muskulatur, wenn man so will. Mhm. Wir trauen uns mehr zu, wir werden stabiler, resilienter. Ne? Das ist ja auch so ein Wort, das so seit 10 Jahren irgendwie so ein bisschen durch die Gespräche geistert. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das mag aber auch der Zeit geschuldet sein, diese Zeit gerade, es ist ja wie so ein eisiger Wind gerade, der von allen Ecken kommt. Ne? Mhm. Also so, wo man hinschaut, Dinge, die schwer nachzuvollziehen sind, gewaltsame Konflikte, Kriege, Naturkatastrophen. Also es ist wirklich, es kommt alles irgendwie sehr, sehr gebündelt und nimmt Fahrt auf und ich verstehe schon, dass viele Menschen sich damit überfordert fühlen. Ich habe nur momentan auch das Gefühl, dass viele daraus auch schließen, dass sie sich Dinge nicht mehr zumuten können oder wollen. Oder ist das eine Sache, die du so nicht wahrnimmst?
Ja, absolut. Also ich nehme natürlich die Energien auf dieser Welt gerade genauso wahr wie du auch. Und umso mehr bin ich mir auch bewusst, wie sehr ich auf mich aufpassen muss, weil bei mir beginnt alles. Und als du es gerade so aufgelistet hast, habe ich mich einfach an den Moment erinnert, an dem ich wirklich einfach nur vor meinem riesengroßen Scherbenhaufen gesessen habe und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Das ist zu viel, das ist zu groß. Ich bin nicht stark genug. Und alleine an den Sätzen, wenn ich die heute schon wieder jetzt gerade ausspreche, merke ich schon, in welche Haltung ich gehe, was das mit mir macht, was das mit meiner Psyche macht, wie ich im Leben stehe, schwach und schutzlos. Und umso wichtiger, nicht nur für mich, sondern für dich, für alle momentan, ist es, sich zu schützen, weil bei mir beginnt alles. Also aufzuräumen und zu sagen, welche Medien konsumiere ich, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Gespräche lasse ich zu und führe ich, welches Essen esse ich, wie viel Ruhe gönne ich mir. Das ist ja Selbstführung. Und je chaotischer das Leben da draußen ist, umso mehr sollten wir auch in die Ruhe und in das Bewusstsein kommen, auf uns aufzupassen.
Gut, Gut.
Kleine To-Do-Liste.
Ich habe alles mitgeschrieben. Ich bin nur nicht ganz so schnell. Gut, wir beschließen diese erste Hälfte unseres Gesprächs mit natürlich wieder einem Song, der schon im Titel die Antwort trägt, Free Falling. Tom Petty, gibt es dazu noch ein Stichwort?
Ja, ich habe diesen Song ausgewählt, weil dieses freie Fallen, das kenne ich ja auch vom Fallschirmspringen, wenn du wirklich diesen mutigen Schritt aus dem Flugzeug heraus in die absolute Unsicherheit machst und zum ersten Mal in deinem Leben frei fällst, dieses wirkliche Gefühl von ich bin frei, was ich heute auch anders definiere, frei von negativen Emotionen zu sein, die mich nicht mehr einfangen, frei zu sein von dieser schmerzhaften Vergangenheit, die mich so festgehalten hat, ist für mich ein Song, den ich sehr gerne höre, weil ich glaube, dass wir Menschen gerne dieses Gefühl von Freiheit spüren.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too.
Radio 1. Hörbar Brust.
Miriam Höller, ehemalige Stuntfrau, Keynote-Speakerin und seit neuestem auch Autorin, ist hier zu Gast. Sie können dieses Gespräch später als Podcast nachhören, nämlich ziemlich genau nach der Ausstrahlung. In unserem Podcast-Archiv finden Sie auch Gespräche unter anderem mit Charlie Hübner, Tobias Moretti, René Polesch, Günther Krabbenhöft, Dirk von Lozo, Martin Wuttke, Karin Mioska, Ulrike Kriener, Santa Berger, Jagoda Marinic oder Judith Rakers. Und heute ist mein Gast Miriam Höller. So, und wie gut es war, dass dieser Stunt-Koordinator oder Stunt-Chef mit dieser, ja, vielleicht Verächtlichkeit zu dir gesprochen hat, denn es hat dich angespornt. Du wusstest, du willst das machen, du hast dich aber auch darauf eingelassen, dass deine Eltern gesagt haben, Kind, bitte mach was Anständiges, was Vernünftiges und hast dann eine Ausbildung zur Fitness- und Sportkauffrau, ist das richtig?
Ja, Sport- und Fitnesskauffrau gemacht, genau. Und das fand ich auch gut. Meine Eltern haben gesagt, Mensch, lern eine vernünftige Sache und dann kannst du dich künstlerisch total austoben, aber du hast ein gutes Fundament, auf dem du dann dich immer wieder neu dann entwickeln kannst, ne, wenn was schief geht.
Denn als Fitnesskauffrau kann man...
Naja, du kannst ein eigenes Fitnessstudio führen, du kannst Vereine aufbauen, also alles, was mit Sport und Fitness zu tun hat, mit dem kaufmännischen Zusatz.
Alles klar. Hast dann aber parallel auch Schauspiel und Tanz, glaube ich, noch so ein bisschen gemacht, ne? Hast dir Stunden genommen und du hast Seminare gemacht oder Workshops für Stunts oder wie nennt sich das dann?
Stunt-Workshops, genau. Also deswegen spreche ich auch über diese Ausbildung so, weil mir war das klar, das ist jetzt eine Ausbildung, die mache ich 3 Jahre, die ziehe ich durch, dann habe ich einen Abschluss in der Tasche. Aber jede freie Minute trainiere ich jetzt dafür, irgendwann wieder vor diesem Stunt-Chef zu stehen und dem zu sagen, und jetzt bin ich bereit. Ich kann schon mich von Autos anfallen lassen, die Treppe runterfallen oder mich mit meinen Kollegen prügeln. Ich wusste, ich möchte...
Solche Sätze kannst auch echt nur du sagen. Ich kann mich jetzt schon von Autos anfahren lassen und mit meinen Kollegen prügeln. Wie geil. Ja.
Genau. Ja. Also von Kopf bis Fuß brennen, das war so meine Vorbereitung, weil ich wusste, es kommt wieder die Chance, diesen Menschen zu treffen, der mir dann die Möglichkeit geben kann, in diesem Team dann auch als Stuntfrau zu sein und mitzuspielen.
Und genau so kam es, du bist 3 Jahre später, er hat sich auch an dich erinnert und hat dich gleich mal herausgefordert.
Ja.
Du musstest von einem 5 Meter hohen Gerüst springen, ist das richtig?
Ja, genau. Aber das war für mich ja damals noch nicht viel, weil ich hatte das ja jetzt trainiert die letzten 3 Jahre. Und das war jetzt noch der Beweis, okay, die ist wirklich gut.
Ne? Warte mal ganz kurz. Also ein 5 Meter hohes Gerüst ist ein 5er im Schwimmbad.
Ja. Ja, genau. Das also, ist, für viele ist es hoch.
Ne? Aber wir reden davon, dass du auf so einer Feuerwehrmatte aufkommst oder auf so einem Sprungtuch oder was.
Oh. Ja, das ist immer auch so süß, weil wenn du mich so fragst, das stimmt. Es ist ja meine Welt und deswegen spreche ich so darüber. Gibst du mir ein Schneidebrettchen und ich muss eine Tomate schneiden, weil ich kann zum Beispiel gar nicht kochen oder singen und ich soll ein Lied singen, dann würde ich vielleicht auch solche Fragen stellen. Also ich habe ja auch meine Komfortzone und ne, die liegt aber in der Stuntwelt. Und genau, in diesen Minuten hat der Stunt-Chef mich einfach getestet und gesagt, okay, ich schaue mir diese Frau an, ist die gut genug, hat die gute Voraussetzungen, um in dem Team einfach zu bestehen. Und das war ein Test und den habe ich dann bestanden.
Wie bist du gelandet? Ich muss das wirklich wissen. Wo bist du? Du springst, weil er hat danach gesagt, okay, jetzt 7 Meter. Wenn man 7 Meter springt, wo landet man? Also auf seinen Füßen, aber was liegt unter den Füßen?
Nein, du landest nicht auf deinen Füßen, sondern auf dem Rücken. Du hast den Mund offen, damit dann die Luft in deiner Lunge auch entweichen kann.
Du landest auf dem Rücken?
Ja, klar, sonst würdest du dir die Beine brechen, wenn du mit den Füßen in die Matte springst. Und je höher du kommst, also wenn wir jetzt aus 12 oder 14 Metern springen, dann reicht eine Matte oder Kartons nicht mehr aus, sondern es sind dann große Luftkissen, in die du reinfällst und dann entweicht die Luft. Also das ist schon alles durchdacht und auch trainiert. Und genau so, wie ich erst mal aus 5 Metern gesprungen bin, habe ich mich dann hochtrainiert, dass ich wirklich irgendwann aus 12, 14 Meter springen kann.
Du wurdest dann auch noch angezündet, das kam noch hinzu, aber du warst ganz cool, weil du das trainiert hattest und hattest ihn damit auch im Sack, wenn man so sagen will. Ne? Also hattest ihn überzeugt offenbar, denn du hast dann angefangen dort zu arbeiten in diesem Team.
Ja.
Ihr habt 4 Shows pro Tag gemacht, habt eure Rollen auch gewechselt. Ne? Mhm. Weil ich habe gelernt, dass das meiste auch Vor- und Nachbereitung ist für solche Stunts und dass die Show selbst dann immer nur, keine Ahnung, 20% der Zeit oder 30% in Anspruch nimmt. Ne?
Absolut, ja genau. Also das ist einfach meine Leidenschaft überhaupt gewesen. Ne? Jeden Tag vor 200.000 Menschen zu spielen. Die Kinder, die dann nachher sagen, ich werde auch mal Stuntman, die Erwachsenen. Die
oder
dann,
Woman. Also ja, ich meine, bei dir war es ja auch eine Frau, die du offenbar gesehen hast. Und das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass man diese Role Models, diese Vorbilder hat in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, auch Frauen können Bundeskanzler werden, auch Frauen können Forscherinnen und Professorinnen werden und auch Stuntfrau.
Ja, genau. Und das, dessen bin ich mir heute auch bewusst, dass ich heute diese Frau bin, wenn dann ein junges Mädchen zu mir kommt, sagt, ich will auch irgendwann mal Stuntfrau werden. Das war ich. Ne? Ich habe auch auf die Stuntfrau damals geschaut und gesagt, irgendwann möchte ich auch deinen Job mal haben. Ja.
Nach 3 Jahren ungefähr kam eine Recruiterin auf dich zu und hat dich angesprochen für diese Germany's Next Topmodel-Geschichte. Ne? Du bist eine attraktive Frau und ich kann mir vorstellen, dass du neue Herausforderungen gesucht hast in der Zeit. Ich meine, wenn man sowas jetzt 3 Jahre macht, du bist zwischendurch wahrscheinlich auch, du bist eine Reisende, du bist viel unterwegs, hast wahrscheinlich deine Reisen gemacht, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Hast dich darauf eingelassen und bist dann in diesem Format gelandet.
Ja, genau.
Was dir natürlich eine große Öffentlichkeit beschert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also Germany's Next Topmodel war für mich ein sehr wertvoller Umweg. So beschreibe ich das immer, weil ich sehr schnell gemerkt habe, ich komme jetzt aus einer Stuntwelt, da ist Teamarbeit richtig wichtig. Ich kann nicht von Kopf bis Fuß brennen und mein Stuntkollege löscht mich nicht. Also es ist alles sehr viel Vertrauen. Und in der Modelwelt war das einfach nur, wer ist hier die Dünnste, wer ist die Schönste und Ellbogen raus und nach vorne. Da war ich sehr enttäuscht, weil ich mir es irgendwie auch schöner vorgestellt habe und habe für mich einfach herausgefunden, ich möchte gar kein klassisches Model sein. Und trotzdem bin ich aber auch ProSieben, also dem Sender, sehr dankbar, weil ich einer breiten Masse einfach auch in der Öffentlichkeit auf einmal gezeigt wurde. Und ich hatte die Möglichkeit zu beweisen, hey, ne, es gibt coole Frauen. Ne? Und warum achtet ihr nicht mehr auf die Persönlichkeit, auf die Einzigartigkeit, auf die Geschichte, wo die Menschen oder die Mädchen in dem Fall herkommen? Und damals war das noch gar nicht so in wie jetzt. Deswegen finde ich die Entwicklung der Sendung auch gut, dass jetzt mehr auch auf die Persönlichkeit oder Einzigartigkeit der Personen, die ja da mitmachen, eingegangen wird. Aber zu meiner Zeit war das alles noch absolutes Schönheitsideal und das wollte ich nicht.
Es muss um 2010 herum gewesen sein, weil da ging dann auch wirklich, also da muss ich dein Leben unglaublich angefühlt haben, kann ich mir vorstellen. Du hast auch deinen späteren Partner kennengelernt. Das müsste auch in der Zeit gewesen sein,
genau,
oder?
Genau, alles zum gleichen Zeitpunkt, ja.
Ja, bei dir passieren die entscheidenden Dinge offenbar wirklich so sehr gebündelt und gestaucht, im Positiven wie im Negativen. Also dein Job lief super, du kriegtest dadurch Angebote als Model, du kriegtest Angebote als Stuntfrau, du hast Hannes kennengelernt auf einer Charity-Veranstaltung und du hast das, muss ein tolles Kennenlernen gewesen sein, weil du den Barkeeper gebeten hast, deinen Alkohol auch bei ihm ins Glas mitzuschütten, was mir sehr gefallen hat. Weil offenbar dieses Gespräch, was gefiel dir nicht an diesem Anbahnungsgespräch, wenn ich es mal so nennen soll?
Ja, das Kennenlernen mit Hannes war ein bisschen holperig, würde ich sagen, weil der mir einfach völlig auf die Nerven ging. Und ich kenne das ja, wenn du sagst, ich bin Stuntfrau und Fallschirmspringerin und in meinem Alltag brenne ich oder lass mich brennen.
Was machen Sie? In meinem Alltag brenne ich.
Ja, genau.
Ja, na klar.
Und dann, was Männer oft machen ist, ach so, ja, und ich auch. Und du denkst so, aha, okay, gut. Also das fand ich oder finde ich einfach auch schade. Ich muss jetzt aber mit dieser Frau mithalten. Und das habe ich bei ihm gedacht, dass er das tut. Weil ich kannte ihn nicht, keine Ahnung, wer dieser Österreicher ist, der auch irgendwelche kleinen Flugzeuge fliegt und Haus auf Hawaii und ja. Und da habe ich gedacht, oh Gott, furchtbar, ich will einfach mit meinen Mädels tanzen. Und so habe ich dann ein Spielchen daraus gemacht, darf man doch gleich gar nicht erzählen, aber ich habe dann dem Barkeeper gesagt, komm, den trinken wir jetzt mal unter den Tisch, der kriegt meinen Alkohol und ich habe die ganze Zeit alkoholfreie Cocktails getrunken und er hatte dann die doppelte Mischung. Ja, ist für ihn dramatisch geendet, der Abend. Und am nächsten Tag wurde mir einfach gesagt, hey, ihr wärt ein tolles Paar. Ihr passt doch super zusammen. Und ich sage, der da? Ja, der ist doch der und der und der. Und ich sage, oh Gott, der ist wirklich Pilot, das stimmt alles.
Kunstpilot, ne? Also genau. So, er hat, also im Grunde das, ich will jetzt nicht sagen die männliche Entsprechung, aber doch schon nochmal ein anderer Job als Pilot, als Kunstflieger, aber auch eben jemand, der ins Risiko geht beruflich,
Absolut. Und das war genau das. Wir haben zu dem Zeitpunkt die gleiche Sprache gesprochen. Mhm. Also wir wollten das Gleiche vom Leben, alles aus dem Leben herausholen. Sind ja auch dann genauso durchs Leben gegangen. Action, Abenteuer.
Als ihr zusammengekommen seid.
Genau, als wir dann auch Paar waren. Einfach diese Leidenschaft für ein spektakuläres Leben, das waren genau wir.
Das wart ihr. Gibt es einen Song, der was mit Hannes zu tun hat, den wir jetzt vielleicht chronologisch am allerbesten hier reinbringen könnten.
Weißt du, was mich gerade überrascht? Ich habe keinen Song rausgesucht.
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Ich glaube auch. Also bleiben wir in deiner Liste?
Ja.
Nehmen es einfach nur zur Kenntnis?
Ja.
Ist gut?
Vielleicht ist es genau das Loslassen und Richtung Zukunft
schauen. Ja, gar nicht schlecht. Wir sprechen danach aber noch. Wir müssen das Thema noch zuklappen und spielen jetzt Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Das Stichwort war, schau nur zurück, um zu schauen, wie weit du gekommen bist. Wir sind gerade hier in so einem leichten Lachmodus. Ich weiß nicht, also die Temperatur gibst du vor für das, was inhaltlich jetzt folgt, denn es wird, das zieht jetzt mal kurz an. Jetzt weht hier gleich mal ein etwas kühlerer, schärferer Wind, was das Leben angeht. Du hast skizziert, liebe Miriam, wie glücklich, schnell und intensiv du das Leben gelebt hast mit deinem Partner an deiner Seite. Ihr habt in Salzburg gelebt.
Mhm.
Du bist auch nach Österreich gezogen. Dort lebte Hannes und hat auch, du hast es kurz erwähnt, ein Haus auf Hawaii, wo ihr ganz häufig wart oder häufig gelebt habt auch parallel. Und habt dieses wilde, schnelle, riskante Leben geführt, das euch wahrscheinlich gar nicht so vorkam, weil es euer Beruf war.
Ja, genau.
Wie ist es denn, wenn dann mal eine Weile keine Jobs kommen? Denn wenn du es gewohnt bist, dass dein Adrenalinpegel, der ist ja dann wahrscheinlich ganz anders als bei anderen Menschen. Also wenn du brennst, wird das ja nicht unbedingt bei dir eine Nervosität hervorrufen, sondern du hast dir antrainiert oder wenn du in der Höhe bist oder was auch immer. Also das, was bei uns allen die Urinstinkte wachklingelt, Flucht, Verteidigung, Knurren, Angst, Todesangst, nimmst du ja möglicherweise anders wahr. Wie ist es denn dann, wenn ganz lange nichts passiert, was dein Adrenalin fordert oder ins Blut pumpt? Weil dein Körper, kannst du den so weit überlisten, dass diese bestimmten auch ja wieder Hormonausschüttungen nicht mehr stattfinden?
Ja, vor allen Dingen ist das wichtig. Ne? Ich kann ja nicht, kurz bevor ich angezündet werde, wie so ein Huhn da rumrennen.
Nein, natürlich nicht.
Das ist ja genau meine Arbeit auch, mich so unter Kontrolle zu haben und das Adrenalin nicht komplett hochschießen zu lassen, damit ich im Kopf so klar bin und gute Entscheidungen treffen kann. Und ich beschreibe das immer, was ich auch nach wie vor versuche und was, glaube ich, unser aller Aufgabe auch ist, diese gute Mischung zwischen Ausatmen und Einatmen. Und dieser extreme Beruf, diese vielen Aufträge, das viele Reisen, das Leben zwischen Hawaii und Salzburg, das war alles Einatmen und dann wieder Momente zu finden, wo du ausatmen kannst, damit du überhaupt wieder einatmen kannst. Das haben wir damals nicht ganz so gut hinbekommen, ne? Sondern jetzt atme ich auch viel mehr aus, damit ich auch wieder bewusst einatmen kann. Und trotzdem haben wir uns bemüht.
Du hast dann einen Job angeboten bekommen als Model, hast also Mode vorgeführt oder getragen in einer ungewöhnlichen Umgebung. Also sprich, du hattest, das war so eine Mixtur aus Model sein und Stuntfrau sein. Das war vielleicht ja sogar euer Plan oder euer Vorschlag, dass du dich an den Hubschrauber deines Mannes, deines Lebensgefährten hängst. War das eure Idee?
Ja, es war meine Idee. Es war auch mein Auftrag, mein Kunde. Und das war ein ganz normaler Ablauf in unserem Leben. Also wir sitzen wirklich beim Abendessen und ich sage, Schatz, ich habe da diesen Auftrag bekommen, diese Anfrage bekommen, der Kunde möchte Designermode spektakulär vorführen. Was hältst du davon, wenn du deinen Helikopter fliegst und ich hänge an deinen Kufen? Und er isst halt und sagt, hey, coole Idee, das wären bestimmt tolle Bilder. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt in die Planung, dann trainieren wir das Ganze und wenn das funktioniert, dann sage ich dem Kunden, dass es machbar ist und wir setzen das um.
Du weißt, dass das genau das Bild ist, mit dem dein Traum überhaupt begonnen hat, auf dem Sofa neben deinem Vater.
Das ist mir Jahre später bewusst geworden, was der Helikopter für ein Bild in meinem Leben hat. Ich bin aufgrund des Bildes bei Drei Engel für Charlie in diesem Film Stuntfrau geworden. Das hat mich so inspiriert zu sagen, ich möchte Stuntfrau werden. Dann mein Unfall schlussendlich.
Also du hast dann diesen Job auch ausgeführt.
Genau.
Es gab immer noch mal so nach, es gab so Korrekturen, es gab nicht Anweisungen, aber Wünsche des Kunden, das eine oder das andere noch mal zu intensivieren, noch mal ein bisschen wilder, noch mal ein bisschen anders. Möglicherweise warst du irgendwann unkonzentriert oder nicht mehr so fokussiert, denn dir passierte dieser Unfall. Du hattest High Heels und bist aus einer Höhe, die für dich alles andere als spektakulär ist, wenn ich das richtig verstanden habe, gesprungen und hast dir beim Aufkommen beide Füße gebrochen.
Richtig, zertrümmert, genau, ja. Und das zeigt einfach auch wieder, das Buch, was ich ja geschrieben habe, ist auch sehr selbstkritisch und zeigt auch immer wieder die Fehler auf, die ich gemacht habe, weil als Stuntfrau war es mein Job, meine Grenzen zu kennen und die Kontrolle zu haben in gefährlichen Situationen. Und an dem Tag lief so vieles schief, was ich hätte sehen und verhindern müssen. Nur hier auch wieder, du kannst das spektakulärste Paar in Europa sein und so sind wir ja bezeichnet worden von den Medien und zugleich bist du einfach auch nur ein Mensch. Und wir haben 6 Jahre ja eine wunderschöne Beziehung gehabt, haben über 1,5 Jahre versucht, eine Familie zu gründen und das hat aber nicht funktioniert, das hat uns sehr belastet. Die Gedanken waren immer da, warum nicht und welche Ärzte können wir noch aufsuchen und wie kriegen wir das irgendwie hin? Und wenn du in so einer Lebensphase bist, wo du eigentlich mit dem Fokus bei deinem Ziel bist, ich möchte Mama werden, wir wollen eine Familie gründen, dann hängst du dich nicht unter einen Helikopter. Und mit diesen Gedanken hatte ich mich aber unter den Helikopter gehangen und es musste was schiefgehen, war ganz klar, dass das nicht so funktioniert. Und genau, deswegen ist der Unfall auch so tragisch, weil es schlussendlich auch das Ende meiner Stunt-Karriere war.
Nun denkt man, okay, das kann ja heilen, Reha und so weiter, aber es ist wirklich da, ich glaube, dein linker Fuß musste oder versteift werden oder das eines der Gelenke oder ich...
Genau, also der linke Fuß war wirklich komplett zertrümmert, weil sich, man kann sich das so vorstellen, Schienen und Wadenbein komplett in die Füße gerammt hat.
Oh Gott.
Ja, ich hatte ja High Heels an und die konnten ja nicht abfedern, die Füße, wofür die eigentlich da sind. Und genau, die Trümmerteile sind dann komplett entfernt worden und dann sind Knochenteile aus Hüfte und Schienenbein entnommen worden, eingesetzt und verschraubt worden. Und die sind auch wieder zusammengewachsen, nur der Fuß ist bis heute nie wieder 100% geworden. Also es ist eine Glanzleistung des Arztes, der das überhaupt so wieder hinbekommen hat, bei der Schwere der Verletzung. Ja. Und zugleich bin ich nie wieder die Alte geworden.
Man kann ja nie die werden, die man war. Das ist ja auch irgendwie das ganz beruhigend.
Gar nicht.
Ne? Nee, genau, das geht ja nicht. Also auch wenn man, das haben wir ja leider schon festgestellt. Oder vielleicht auch gut, genau. Wer jemals einen Gips hatte, weiß, wie sehr einen das einschränkt. Einen Gips hat man an den Armen, an den Händen, Fuß, Bein, so, blöd. Man merkt überhaupt erstmal, Wunderwerk Körper, danke, dass du immer so funktionierst. Die Sachen, die man so selbstverständlich macht, wenn da irgendwas mal kurz ausfällt, wehtut, versteift ist, nicht zu benutzen ist, merkt man, wow. Ey, mit welcher Selbstverständlichkeit ich durchs Leben gehe normalerweise. Mhm. Bei dir kam nun wirklich hinzu, dass es parallel zueinander beide Füße waren. Die waren eingegipst bis zum Knie, glaube ich. Du hast im Rollstuhl gesessen eine ganze Weile. Hattest du eine Zeit lang auch die Befürchtung, weiterhin im Rollstuhl bleiben zu müssen? Oder war dir klar, du wirst wieder gehen können?
Ja, es war unklar, wie ich gehen werde, aber dass ich wieder gehen werde,
das wusste ich. Okay.
Ja, genau. Also die Zeit im Krankenhaus war so schlimm, weil ich hatte so einen Katheter im Rücken und konnte die Beine nicht spüren. Das war wie so ein Schmerzkatheter. Und das sagten ja, das wird aber auch wieder vorbeigehen. Das ist jetzt nur, damit sie nicht vollgepumpt sind mit Schmerzmitteln. Und die Zeit im Rollstuhl war dann natürlich heftig, weil ich erstmal psychisch damit umgehen musste, was ist, wenn ich nicht wieder als Stuntfrau arbeiten kann, weil mein Beruf war nicht nur einfach ein Job zum Geld verdienen, sondern es war meine Passion, das war mein Leben. Und zugleich dann diese Tausende von Hürden, die du im Alltag hast. Ich konnte in unserer Wohnung...
die nicht barrierefrei war natürlich.
Absolut nicht, nein. Ich musste aus dem Rollstuhl raus, über den Boden robben, diese Gipsfüße hinter mir herziehen, mich irgendwie rückwärts auf die Toilette hochhieven. Also da wird dir erstmal bewusst, wie schnell du auch im Alltag unterwegs bist und dass diese ganz normalen Dinge auf einmal nicht mehr normal sind.
Und das kann natürlich auch auf eine Partnerschaft abfärben. Mhm, hat es?
Ja, klar. Also du bist dann einfach auch nicht mehr die taffe, coole Frau an der Seite des Kunstflugpiloten. Der musste seine Jobs weiterhin machen. Ich musste alle meine Jobs absagen. Meine Mama ist bei mir eingezogen. Die hat mir bei der Pflege geholfen. Die hat gekocht. Also es steht auf einmal das ganze Leben auf dem Kopf. Ne? Das ist klar. Da musst du irgendwie zusehen, dass du zurechtkommst.
Du hast das Beste draus gemacht und hast zwischendurch bestimmt auch, warst verzweifelt und hast auch den Kopf in den Sand gesteckt. Das alles kann man nachlesen in dem Buch, das wir verlosen können.
Klar.
Am Ende, machen wir am Ende unseres Gesprächs. Und hast dich darauf eingelassen, an einem Fest teilzunehmen für Kinder. Also du hast im Rollstuhl gesessen zu der Zeit und wolltest, korrigier mich, wenn ich das falsch wiedergebe, Kinder, die körperlich, geistig eingeschränkt waren, ihnen sozusagen zeigen, hier, guck mal, das ist nicht das Ende.
Ja, Kinder waren für mich immer schon ein großer Teil in meinem Leben. Ich habe schon eine kleine Mädchen beim Ballett trainiert und deswegen war mir klar, dass ich auch immer mit Kindern arbeiten möchte.
Du hast auch, wenn ich da rein darf, du hast ein Auslandsjahr gemacht, das haben wir total übersprungen oder unterschlagen. Du warst in Amerika und ich glaube auch Curaçao und hast dort so Delfintherapie gemacht mit geistig und körperlich eingeschränkten Kindern.
Genau, richtig, ja.
Was dir sehr viel gegeben zu haben scheint.
Absolut. Ja, das ist bis heute wichtig für mich, um diese Bodenständigkeit und diese Demut auch zu behalten, meinem eigenen Leben gegenüber. Ne? Und dieses Event war ein ganz normales Event, weil wir hatten viele davon in diesem Jahr. Wir sind durch ganz Deutschland gereist und haben Familien zu mehr Sport motiviert. Und die Inklusion war Teil dessen. Also es waren gesunde Kinder, Erwachsene dabei und es ist ein super schönes Event, weil dann machen Oma und Opa mit dem Enkel das Sportabzeichen. Ne? So, und ich habe dann quasi dabei geholfen und das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Und so ein Tourstopp, so haben wir das damals genannt, stand dann wieder an. Und was ich so schön fand, dass der Kunde, der mich damals gebucht hat, mich weiterhin gebucht hat, obwohl ich im Rollstuhl saß, weil das einfach zum Thema Inklusion sehr gut passte.
Eigentlich hatte ja auch Hannes versucht, dich zu überreden, dass du mitkommst. Er ist nach Salzburg oder in eine Hütte geflogen. Wo ist er hingeflogen?
Genau, auch das war wieder so ganz typisch für uns. Schatz, kommst du mit mir mit? Ne? Ich möchte auf eine Berghütte fliegen. Dann können wir Mittag essen und fliegen dann weiter. oder möchtest du zu dem Kinderevent? Und dann habe ich wirklich ganz spontan gesagt, nee, das ist für mich so besonders, dass ich aus dem Rollstuhl heraus was bewegen kann und gebucht werde. Ich nehme diesen Job an.
Chris Stapleton,
ja. Mhm.
Spielen wir mit Millionaire. Wofür steht dieses Lied?
Dieses Lied habe ich so häufig gehört, um genau diese Demut im Leben zu trainieren. Weil ich immer gedacht habe, oh, wenn ich den Mann habe, wenn ich das Haus habe, wenn ich gewisses Geld auf dem Konto habe, dann bin ich glücklich. Und in diesem Song geht es einfach darum, hey, ich habe eine total klapprige Kiste und fahre hier die Straße runter und ich bin glücklich. Sei einfach dankbar auch für das, wer du bist und dass du so ein tolles Leben hast, auch wenn es herausfordernd ist. Und genau das ist es. Also wir sind alle Millionäre, weil wir so viele Chancen haben und das Leben im Grunde doch sehr gut ist.
Ich habe mir dazu was rausgeschrieben aus deinem Buch. Damit einherging die Erkenntnis, dass Lebendigkeit nicht bedeutet, ständig glücklich zu sein. Das ist ein Missverständnis, von dem ich glaube, dass es viele Menschen von einem erfüllteren, zufriedeneren Leben abhält. Oft glauben wir, dass Glücklichsein ein finaler Zustand sei, den wir erreichen müssten und dass wir nur dann wirklich leben, wenn wir dauerhaft glücklich sind. Es geht ja vielen so, ne, dass sie denken, das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, deswegen fühlte ich mich auch an diese Textstelle erinnert, wenn ich erstmal das hinter mir habe, wenn ich erstmal das geschafft habe, erreicht habe und ich glaube, dass die Zeit, die hinter uns liegt, die wir möglicherweise gar nicht so intensiv mitbekommen haben, sowas wie Nachkriegsjahre, in denen Menschen oft nichts hatten und sie es dann mit bestimmten Statussymbolen verbunden haben, dass es sich für Menschen oft gar nicht so verkehrt anfühlt, auf diese Art von Ziel hinzuleben. Mhm. Wenn ich mir diesen Urlaub leisten kann, wenn ich mir dieses Auto leisten kann, wenn wir uns ein eigenes Haus leisten können, das ist natürlich auch eine Struktur, mhm. eine innere Struktur, die man haben kann. Mhm. Was ist falsch daran?
Ich glaube, es ist auch gut, ein Ziel zu haben, zu sagen, oh, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, weil es treibt dich an. Das ist deine Motivation, morgens aufzuwachen. Nur zugleich ist es wichtig, stehen zu bleiben und zu sagen, was ist jetzt gerade da? Also Glück für mich bedeutet heute, stehen zu bleiben. Das waren genau die Momente, auch als ich im Rollstuhl saß und habe gesagt, hey, schau dich mal um, was jetzt, trotz dass so viel kaputt gegangen ist, da ist. Deine Eltern sind da, die dich unterstützen. Also wir haben immer die Möglichkeit, auf das zu schauen, was eh schon im Leben ist. Und das macht mich glücklich. Nicht nach noch mehr zu streben, sondern diese Demut zu haben, zu sagen, es ist eh genug schon da, um jetzt schon glücklich zu sein.
Say love is more precious than... hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie uns einen Gast vorschlagen wollen, uns loben wollen, einfach sagen wollen, hallo, wir sind hier auf den Philippinen und hören diesen Podcast jede Woche. Wir bewerten ihn positiv, weil er uns gefällt. Wir haben ihn abonniert, denn das kostet ja nichts. Die Hörbar Rust ist unser Lieblingspodcast. Ich glaube, wir sind schon 15 Jahre an ihrer Seite, als Podcast, als Sendung schon 23 Jahre übrigens. Und Sie haben die Möglichkeit, Gespräche noch zu hören mit Anke Engelke, Bastian Pastewka, Anne Will, Maximilian Mund, Petra Schmidt-Schaller, Fanny van Dan, Anna Duschime, Maris Rauch, die Sie vielleicht auch als Volane kennen, als Künstlerin, Armin Müller-Stahl und viele andere. Heute ist Miriam Höller hier zu Gast, ehemalige Stuntfrau, Autorin und Keynote-Speakerin. Wir sind an einem Punkt in deinem Leben, der so, naja, der auch schon auf jeden Fall als Teil eines Übergangs sicherlich deutlich war. Du sitzt im Rollstuhl, du weißt, irgendwann wird es dir wieder besser gehen, du weißt nicht genau wann. Und bist auf diesem Kinderevent abends mit deiner Freundin zum Sushi-Essen verabredet. Aber es ist der Abend geht nicht gut aus.
Mhm.
Du bekommst irgendwann siehst du, dass es ein paar Anrufe in Abwesenheit gab oder beziehungsweise, dass du dein Handy wahrscheinlich leise gestellt hast oder ausgestellt hast und dass jemand versucht hat, dich zu erreichen.
Mhm, genau. Und das ist immer schon ein komisches Gefühl, wenn du natürlich weißt, wer dich anruft. Und das war jemand, der mir gesagt hatte, dass mein Lebenspartner, also Hannes, nicht gelandet ist. Und erstmal habe ich gedacht, naja, es ist ja nichts Neues, der ist immer irgendwie spät dran. Und
Du hast dir wirklich gar keine Sorgen gemacht?
Nein, weil es ist so, das Bauchgefühl sagt dir, da ist irgendwie was wirklich im Argen und zugleich haben wir so einen Schutzmechanismus, der das nicht zulässt, weil du musst einen klaren Kopf bewahren, du musst jetzt gute Antworten geben und das tust du. Also eigentlich wie eine kleine Maschine, die einfach jetzt weitermacht. Immer weitermachen, immer schön den Kopf über Wasser halten.
Gut, es gab ja auch erstmal keine schlimme Nachricht, sondern es hieß, okay, der Hubschrauber ist gesichtet worden, die Crashbox, die wahrscheinlich sowas ist wie der Fahrtenschreiber oder so, die Blackbox oder sowas, ist nicht aktiviert worden oder?
Ja, also die Blackbox ist nochmal was anderes bei den Flugzeugen und Helikoptern, aber die Crashbox ist einfach eine Box, die auf ein Crash reagiert und sofort ein Signal schickt, wenn was passiert ist, sodass dann sofort auch die Rettungs Helikopter in dem Fall dann losfliegen, weil die dann auch sofort das Signal von dieser Location bekommen.
Hm. Irgendwann sagte man hier, wir haben den Hubschrauber gefunden,
ja,
in den Bergen, das war schwierig. Und zwei Körper, es gibt zwei Körper, einer lebt.
Ja, genau. Ja, das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens, weil alles so häppchenweise kam. Also erst war die Info, die Crashbox ist nicht angegangen und dann fällt es dir einfach leicht zu sagen, ja, dann ist der irgendwo gelandet und dann kommt er halt morgen nach Hause. Also wir hatten ja auch viele Planänderungen. Dann hieß es dann auf einmal, es sind zwei Menschen in dem Helikopter, wo ich dachte, nee, Hannes war allein unterwegs, warum jetzt zwei? Und die nächste Info, man muss sich vorstellen, da liegen Stunden dazwischen und du liegst ja einfach dann im Bett und denkst dir, wie zwei. Okay, gut, ja, dann ist der mit irgendjemandem unterwegs und dann kriegst du vielleicht eine halbe Stunde später wieder einen Anruf und sagst, wir sehen, einer lebt und einer ist gestorben. Und dann denkst du, warum die Crashbox ist nicht angegangen? Also du versuchst, diese Puzzleteile einfach nur einzusammeln und auf den Tisch zu legen, irgendwie zuzuordnen. Und das war dann einfach, das ist eine Qual, das kann man sich nicht vorstellen, weil du willst einfach Gewissheit haben und zugleich willst du sie auch nicht haben.
Ja.
Du willst Zeit schinden und du willst einfach nur, dass jetzt die Zeit vorbei ist. Ja.
Wer war die zweite Person?
Genau, das war, deswegen ist Hannes auch so spät von dieser Hütte losgeflogen, der Hüttenwart. Und der hatte sich wohl irgendwie den Fuß verknackst und hatte Hannes gebeten, etwas zu warten, okay, sodass er mit ihm mitfliegen kann. Und Hannes war immer ein sehr sozialer Mensch, der auch viel Gutes getan hat und gesagt, klar, dann warte ich, dann fliegen wir ein bisschen später los und da musst du nicht den Berg runterlaufen, sondern ich nehme dich mit. Ja.
Ja, und dann stellt man sich vor, nochmal die Frau, die 2010 von der Welt umarmt und geküsst wird und alles ist schön. Und 6 Jahre später liegt alles, wie du es vorhin gesagt hast, nicht alles, aber dann in dem Moment doch alles, was einem wichtig war, in Scherben.
Mhm.
Und hinzu kam ja, dass du auch körperlich versehrt warst und gar nicht rennen aus der Situation, dich körperlich, weiß ich nicht, ob dir das geholfen hätte. Du warst so verdammt zum Aushalten, ne?
Ja.
Da so, also du als sportlicher Bewegungsmensch musstest das so, ja, hinnehmen.
Das war für mich einfach so zu viel, weil ich hatte ja jetzt die Grundlage meines Berufes verloren, durch die Gesundheit, die ich verloren hatte. Ich saß im Rollstuhl, hatte beide Beine in Gips, wusste nicht, ob ich je wieder richtig gehen werde, ob ich als Stuntfrau arbeiten kann. Ich habe mich sehr auf mein Privatleben gestützt. Dieses Vertrauen ins Leben, was Hannes immer hatte, der gesagt hat, Mensch, du musstest dir jetzt die Füße brechen, damit wir jetzt endlich unsere Familie gründen können. Also dieser Optimismus einfach auch. Und dann stürzt dein Lebensgefährte ab, das... Ich weiß noch, ich habe diesen Rollstuhl so gehasst, weil ich wollte so gerne wegrennen. Ich wollte so gerne einfach schreiend, so schnell und wegrennen, wie ich nur kann. Und ich weiß auch wirklich, ich saß da. Ich habe in meine offenen Hände geschaut. Ich habe an diesem Rollstuhl gerüttelt. Ich habe so laut geschrien, weil mir so bewusst geworden ist, ich habe einfach die komplette Kontrolle über mein Leben verloren.
Ja.
Ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ist einfach alles weg, ist einfach alles kaputt.
Ja, und man kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, ja, aber schon dann wurde es, nein, die Dinge brauchen ihre Zeit, auch wenn Trauer, und ich möchte jetzt wirklich nicht altklug klingen, wenn ich das so sage, die Dinge brauchen ihre Zeit, aber ich glaube, was du gelernt hast oder was du erfahren hast und was sicherlich auch einige Hörerinnen und Hörer kennen, ist, dass Trauer so wahnsinnig unterschiedlich sein kann. Also in dem, wie man es mit sich selbst ausmacht, wie es sich anfühlt, ob man sich selbst auch zum Beispiel einen Teil der Schuld gibt, je nach Situation, was da passiert ist, ob man das Gefühl hat, nie wieder heiter sein zu können, sich nie wieder über das Leben zu freuen oder ob plötzlich trotzdem Sachen möglich sind, die man nicht für möglich gehalten hätte. Dass man jemanden trifft, den man mag, mit dem man vielleicht sogar flirtet, obwohl eigentlich alles ganz traurig und schwer ist. Ne? Mhm. All das ist dir auch passiert. Du hast es beschrieben in dem Buch, auf das ich nochmal hinweisen möchte, im Econ Verlag erschienen. Das Leben ist ungerecht und das ist gut so. Wir verlosen am Ende des Gesprächs zwei Exemplare. Wer also diesen Weg deiner Heilung verfolgen möchte, der kann das nachlesen. Denn in diesem Buch trittst du schon, finde ich, immer auch in den unsichtbaren Dialog mit deiner Leserin oder deinem Leser. Es ist jetzt kein klassisches Selbsthilfebuch, aber man kann es so sehen, wenn man will. Man kann es so lesen. Das war sicherlich auch deine Absicht.
Absolut. Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich so ein Buch mir gewünscht hätte, als es mir damals so schlecht ging. Und ich weiß, dass gerade so viele Menschen mit Herausforderungen zu kämpfen haben, nach Halt und Orientierung und vor allen Dingen auch Antworten suchen. Und dieses Buch ist meine Geschichte, meine Reise, also eine wirklich echte Lebensgeschichte, echt durchlebt. Es ist sehr selbstkritisch, weil ich auch viele Fehler gemacht habe. Und absolut ehrlich. Also ich nehme vor allen Dingen den Leser ja auch mit in so die intimsten Momente meines Lebens, die mich sehr herausgefordert haben, beispielsweise meinen Lebenspartner zu verabschieden, nachdem er abgestürzt ist, weil das eine der vielen Lehren im Buch ist, dass wenn wir den Mut haben, genau dahin zu schauen, wo es am meisten wehtut, das meinte ich anfangs mit der Box, die wir unterm Bett hervorholen und genau dann hinschauen, um aufräumen und heilen zu können, da sind meine Antworten drin. Und das war meine große Motivation, so ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen, weil du liest einfach immer die Miriam in dem Moment, die auch damals geschrieben hat. Ich habe ja aus therapeutischen Zwecken geschrieben. Und das spürt man als Leser, das ist wirklich die Miriam, die jetzt gerade das aufschreibt. Und dann gibt es halt einen Part, die Miriam heute, die rückwirkend auf diese Situation schaut und sagt, dieser Moment war so wichtig, weil ich habe das daraus gelernt.
Das stimmt. Es gibt auch, zuerst wollte ich, dass wir es jetzt vorlesen, weil es reicht die Zeit nicht mehr. Es gibt auch ein paar unglaublich lustige Stellen in diesem Buch.
Ja.
Die passiert sind in der Zeit auf Bali. Da hast du nämlich angefangen, das Buch zu schreiben. Und das ist so interessant, weil es ist unglaublich, wenn man sich das überlegt. Denn deine Lebensgeschichte ist ja schon sehr besonders. Um das vielleicht auch noch mal ganz kurz einzufügen, das ist nicht einfach so und einfach ja schon mal gar nicht, diese Verluste irgendwie zu bewältigen, sondern du bist schon auch abgerauscht in tiefe, tiefe Dunkelheit, Traurigkeit, Verzweiflung, weiß ich nicht, Todessehnsucht, das Wort haben wir vorhin benutzt und ich kann mir vorstellen, dass du nicht mehr besonders am Leben gehangen hast zwischendurch, weil es dir moll erschien und grau und freudlos und so und dass es dann auch wirklich wichtig ist, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu suchen vor allen Dingen.
Absolut. Ja, ich war völlig fassungslos davon, wie halt einfach ein Mensch so im wahrsten Sinne des Wortes abstürzen kann. Und das war ja in dem Fall ich. Und in diesem Buch siehst du auch, wie viele Jahre Heilung braucht. Und dass Heilung nicht nur schwere, anstrengende Arbeit ist, sondern du hast gerade Bali angesprochen. Heilung kann auch Freude machen. Es kann Spaß machen. Du kannst dich ausprobieren. Du lernst dich ja einfach in dem Moment kennen und besser führen und das sind einfach diese unterschiedlichen Kapitel, wo ich einfach den Leser mitnehme und sage, oh Gott, das sind jetzt ganz, ganz schlimme, furchtbare Gedanken, weil ich diese Sehnsucht habe, dass alles endlich aufhört, dieser Schmerz zu, ich brauche Hilfe, ich muss mir meine Schwäche eingestehen, bis hin zu, ich bin auf Bali und suche jetzt neues Glück, wo ist es denn?
Das ist so lustig, weil wirklich, also da merkt man, was du gerade gesagt hast, dass du immer in Echtzeit geschrieben hast, ja. Denn das ist nicht typisch für das Buch, aber als es dann so wie so ein Ventil wird geöffnet und du schreibst eben darüber, ausgehend davon, dass du deine Lebensgeschichte aufschreibst und sie verschiedenen Verlagen zukommen lässt. Mhm. Und die reagieren irgendwie gar nicht. Die meisten reagieren nicht, oder du kriegst Absagen und dann klemmst du dich mal dahinter und sagst, aber warum denn eigentlich? Was ist denn, wo ist das Problem? Und dann heißt es?
Ja, du brauchst einen Mann und ein Kind.
Du brauchst ein Happy End mit einem Mann und mit einem Kind.
Ja, das ist so unglaublich für mich gewesen, weil ich habe das nie so wahrgenommen. Weil es hieß dann wirklich von den Verlagen, die ich ja darum gebeten habe, bitte veröffentlicht meine Worte, weil die sind wertvoll für jeden Menschen, der gerade in einer Krise steckt. Und dann hieß es immer, ja, aber was ist denn jetzt dein Happy End? Wo ist denn jetzt dein Ring am Finger? Und wo ist denn jetzt dein Baby im Arm, was du so gerne haben wolltest? Und wir brauchen Happy End. So funktioniert Gesellschaft. Wir lesen Bücher und wir schauen uns Filme an, weil wir brauchen immer dieses Happy End. Und dann habe ich wirklich gedacht, nee, ich bin das größte Happy End.
Ich bin das Happy End, das ist wirklich so, weil da sind wir wieder, es geht nicht um, und dann ist alles gut, denn dann hast du einen Mann an deiner Seite, dann hast du ein Kind auf deinem Arm und vielleicht sogar zwei und einen Hund und dann geht das Boot unter, auf dem ihr gerade einen Ausflug macht. Also es kann immer ganz schnell auch wieder vorbei sein. Und wir alle sehnen uns nach einem Happy End, wir wissen aber, dass das Leben eine Zickzacklinie ist, ne? Genau, und dass wir in diesen Momenten wirklich wach sein sollten, in denen es uns richtig gut geht und es auch merken sollen und auch dankbar sein müssen, ja? So.
Und diese Frage, vielleicht kannst du dich erinnern, ganz am Anfang habe ich dir die Frage gestellt, wer bist du, wenn alles um dich herum zusammenbricht? Und auch haben wir über Glück gesprochen. Wenn ich das Haus habe, wenn ich das Kind habe, wenn ich den Mann habe, dann bin ich glücklich. Das sind alles äußere Faktoren. Aber was von dir bleibt, wenn die gesamte Welt um dich herum zusammenbricht, das bist du. Du in dem Fall ich bin mein Happy End, weil ich nicht aufgegeben habe, weil ich jeden Tag bis heute aufstehe und Ja zum Leben sage, so herausfordernd und oftmals gemein es auch ist, zugleich auch chancenreich, ja, ist auch nett, aber jeden Tag gehe ich da raus und sage, und jetzt erst recht und ich mache weiter, das ist mein größtes Happy End. Und dann können äußere Faktoren, wieder diese Zickzacklinie, von der du gerade gesprochen hast, dieser Herzschlag von uns sieht ja genauso aus, dann kann das Leben wieder weitergehen. Aber sich bewusst zu machen, ich bin da. Ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft. Das ist das Happy End.
Und letztlich kann man ja sagen, das Buch war fertig, kam in den Druck und jetzt bist du verliebt. Also man hört so die Nachtigall ein bisschen trapsen. Ich stelle dir keine Fragen dazu. Ich weiß ja auch, wie flüchtig das Leben sein kann, aber
es ist alles andere als flüchtig.
Plötzlich ist es, bist du in so einer, du strahlst auch, du warst im Urlaub, du bist jetzt wieder an so einer, das zeigt, ne? Jetzt bist du wieder an so einem, glaube ich, sehr, sehr glücklichen und zufriedenen Punkt in deinem Leben.
Ja. Und das zeigt genau, wenn ich heute die Miriam sehe, die damals im Bett gelegen hat, monatelang das Leben verflucht hat, alles in Frage gestellt hat, und die Miriam heute sehe, das ist unglaublich, dass ich überhaupt weitergemacht habe. Und ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe, weil ich immer getragen wurde durch dieses Vertrauen ins Leben. Und ich habe immer weitergemacht und ich bin heute wieder glücklich. Und jetzt kommt auch noch jemand Neues in mein Leben. Und ich denke mir, wow, also ich bin so überrascht davon, dass das Leben so unkontrollierbar ist, im Sinne von, es kann negativ sein, es kann dich negativ überraschen. Und zugleich, wenn du dranbleibst, wenn du eine hohe Dynamik in deinem Leben hast, gibst du dem Leben auch immer wieder die Möglichkeit, dich mit neuem Glück zu treffen. Und das ist definitiv jetzt in mein Leben gekommen. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich mich nochmal so verlieben kann. Schön. Und ich habe heute so viel Lust auf Zukunft. Also die letzten Jahre, das war viel Kampf, das war viel Heilen, das war viel Aufräumen, Verstehen, Loslassen. Und ich habe jetzt wirklich im letzten Sommer noch gesagt, Mama, wenn ich jetzt dieses Buch rausschicke, ich habe das Gefühl, da kommt was Großes in mein Leben und ich habe so Lust auf Zukunft. Und genau das ist passiert. Das ist so wunderschön. Also ich freue mich jetzt richtig auf Zukunft.
Die Gewinnfrage ist eine Ratefrage, wobei die Fans natürlich sofort wissen, was die richtige Antwort ist. Also früher, wenn Miriam Höller Lust hatte, mal eben kurz rauszugehen aus ihrem Leben, um Kurzurlaub zu machen, hatte sie dafür ein Hausboot auf der Seine, hatte sie eine Berghütte bei Ischgl oder einfach einen Van, so einen kleinen Bus, mit dem sie überall hinfahren konnte. Schicken Sie die richtige Antwort bitte an hörbar@radio1.de und bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer in die E-Mail und Ihre Adresse, damit wir Ihnen das Buch zuschicken können, falls Sie es gewinnen. Und wir gehen raus mit Alanis Morissette.
Oh.
Ironic. Dieses Lied spricht für sich selbst.
Absolut.
Und ja, ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück bei dem, was du alles noch so vorhast. Und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, falls Sie es als Radiosendung hören, Sie haben die Möglichkeit, dieses Gespräch als Podcast noch nachzuhören. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.